Ich begrüße Sie hier im Namen des Nordwestradio. Mein Name ist Stefan Cadier. Ich bedanke mich auch bei der Stadtbibliothek Bremen für die geistige und auch in dem Fall für das bauliche Dach, das Sie uns bieten. Das ist ja manchmal gar nicht weniger wert als eben dieses geistige. Es ist eine Veranstaltung im Zusammenhang mit unserer eigentlichen Reihe Erfahren, woher wir kommen. Vorher gab es die Denkschriften des europäischen Denkens. Nun die zweite Folge in der ersten Staffel und wir hoffen, dass noch mehrere Folgen werden, eben über die großen Romane der Weltliteratur. Und nicht der kleinste davon ist sicherlich der, von dem wir heute hören werden, nämlich von Jane Austens Stolz und Vorurteil. Ich muss zugestehen, wenn ich mich an meine Gymnasialzeit erinnere, das war der Punkt, an dem ich mit diesem Roman zumindest mit dem Titel in Berührung kam. Schon damals erschien er mir, ich gebe ganz offen zu, so ein bisschen sperrig vor. Er kam mir fast wie ein Sachbuch vor. Erst wenn man den Umweg nimmt über das englische Original, Pride and Prejudice, dann kommt man ungefähr in die Sphären, in der man denkt, jawohl, das ist ein wunderbarer Roman. Hanjo Kessling und Helene Grass, die Ihnen dieses nun vorstellen werden. Gleichwohl, weil ich auf der Homepage von Frau Grass eine wunderbare, sozusagen ein paar wunderbare Anekdoten fand, möchte ich Sie damit vertraut machen, dass Sie unter weitere Fähigkeiten, unter dem Ganzen, was Sie sonst noch eben macht, unter weitere Fähigkeiten aufgeführt hat, Autoführerschein Klasse B und Dialekte Berlinerisch und Norddeutsch. Was davon für den heutigen Abend vor allem von Besonderheit sein wird, darüber werden wir dann gleich noch etwas hören. Und an dieser Stelle möchte ich gerne das Wort übergeben, erstmal an Hanjo Kessling und Frau Helene Grass. Bedanke mich.
Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Ich muss gleich mit einer Enttäuschung beginnen. Wir werden den Roman heute Abend nicht auf Englisch vorstellen, Pride and Prejudice, sondern in einer deutschen Übersetzung präsentieren. Das ist eine Einschränkung, auf die ja Herr Cartier schon hingewiesen hat. Und umso schwerer wiegt da die Übersetzung, die Sie hören werden, von mir selbst angefertigt worden ist, bin ich für alle Defizite verantwortlich. Das erste Wort heute Abend hat Jane Austen.
Es ist eine allgemein anerkannte Wahrheit, dass ein Junggeselle im Besitz eines schönen Vermögens sich nichts mehr wünschen muss als eine Frau.
Das ist der Anfangssatz von Pride and Prejudice von Jane Austen, eine in England bis heute zitierfähige Sentenz.
It is a truth universally acknowledged that a single man in possession of a good fortune must be in want of a wife.
Wie fängt man einen Roman an? Von Leo Tolstoi, dem wahrscheinlich größten aller Romanautoren, ist die Anekdote überliefert, dass er eines Abends in das Zimmer seines ältesten Sohnes trat, der eben einer Tante aus Erzählungen von Puschkin vorlas. Lew Nikolajewitsch nahm das Buch und las die Worte: Die Gäste saßen eines Abends beim Kartenspiel. So muss man anfangen, sagte er, ging in sein Arbeitszimmer und soll dort den Anfangssatz von Anna Karenina geschrieben haben. Bei den Oblonskis herrschte allgemeine Verwirrung. Tolstoi hat diesen Anfang aber später verändert und ihm ein Aperçu vorangestellt, das in gewisser Weise an Jane Austen erinnert. Und es lautet: Alle glücklichen Familien ähneln einander, jede Unglückliche ist auf ihre eigene Art unglücklich. Wenn es zutrifft, dass der Anfang eines Romans in vielen Fällen darüber entscheidet, ob ein Buch gelesen wird oder nicht, dann war Tolstois Entscheidung sicher richtig und viele Autoren sind ihm später mit einprägsamen Anfangssätzen gefolgt. Von Herman Melville, Moby Dick, Call Me Ishmael heißt der erste Satz, über Thomas Mann, Josefs Roman Tief ist der Brunnen der Vergangenheit, sollte man ihn nicht unergründlich nennen, bis zu Marcel Proust, Longtemps je me suis couché de bonheur, am Anfang von Auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Das Typoskript von Prousts Roman zeigt an dieser Stelle, nicht zu übersehen, eine Vielzahl von Entwürfen und Korrekturen, kaum weniger als Beethovens Skizzen zum berühmten vierten Satz der 9. Sinfonie. Und es belegt, wie sorgfältig Proust am Anfangssatz seines Romans gefeilt hat. Die Handschrift von Stolz und Vorurteil kennen wir leider nicht. Wir wissen nur aus dem Zeugnis von Jane Austens Bruder, Henry, dass die Schriftstellerin ihre Manuskripte zwar schnell und ohne große Korrekturen niederschrieb, danach aber lange zurückhielt und einer gründlichen Überarbeitung unterzog. So bleibt uns verborgen, ob der zitierte Anfangssatz, einer der berühmtesten Romananfänge überhaupt, die Keimzelle des Buches war oder eine spätere Hinzufügung. Er ist nicht nur ein glänzendes Aperçu, sondern schlägt auch mit humoristischer Direktheit das Grundthema des Buches an, Partnerwahl und Heirat.
Es ist eine allgemein anerkannte Wahrheit, dass ein Junggeselle im Besitz eines schönen Vermögens sich nichts mehr wünschen muss als eine Frau.
Im englischen Original must be in want of a wife. So einfach es klingt, so schwer ist es zu übersetzen. Wörtlich sich eine Frau wünschen muss. In den deutschen Ausgaben habe ich verschiedene Versionen gefunden. Unbedingt nach einer Frau Ausschau halten muss. Nichts dringender braucht als eine Frau. Oder auch zu seinem Glück nur nach einer Frau bedarf. Von Glück ist aber in Jane Austens Text an dieser Stelle nicht die Rede. Und überhaupt handelt das Buch weniger von vermögenden Junggesellen auf der Suche nach einer Frau, als vielmehr von unverheirateten und unvermögenden Töchtern aus guter Familie, die dringend einen Junggesellen brauchen. Am besten einen mit großem Vermögen. Mr. und Mrs. Bennet aus dem Dorf Longbourn in Hertfordshire, nördlich von London, haben gleich 5 unverheiratete Töchter. Und wie sie unter die Haube zu bringen sind, ist die ständige Sorge der Mutter und das Thema eines elterlichen Dialogs, mit dem der Roman beginnt und der das erste Kapitel des Buches ausfüllt.
»Mein lieber Mr. Bennet«, sagte seine Gemahlin eines Tages zu ihm, »hast du schon gehört, dass Netherfield Park endlich vermietet ist?« »Das habe er nicht«, antwortete Mr. Bennet. »Doch, doch«, erwiderte sie, »Mrs. Long war nämlich gerade hier und hat es mir lang und breit erzählt.« Mr. Bennet gab keine Antwort. »Willst du denn gar nicht wissen, an wen?« rief seine Frau ungeduldig. »Du willst es mir erzählen. Ich habe nichts dagegen, es mir anzuhören.« Das genügte ihr als Aufforderung. »Stell dir vor, mein Lieber, Mrs. Long sagt, dass ein junger Mann aus dem Norden Englands mit großem Vermögen Netherfield gemietet hat, dass er am Montag in einem Vierspänner heruntergekommen ist, um sich den Besitz anzusehen und so entzückt war, dass er mit Miss Morris sofort einig geworden ist. Noch vor Oktober will er angeblich einziehen und ein Teil seiner Dienerschaft soll schon Ende nächster Woche im Haus sein.« »Wie heißt er denn?« »Bingley.« »Ist er verheiratet oder ledig?« »Na, ledig natürlich. Ein Junggeselle mit großem Vermögen, 4.000 oder 5.000 pro Jahr, ist das nicht schön für unsere Mädchen?« »Wieso? Was hat das mit Ihnen zu tun?« »Mein lieber Mr. Bennet«, erwiderte seine Frau, »wie kannst du nur so schwerfällig sein? Du musst dir doch denken können, dass er eine von Ihnen heiraten soll. Ist er deshalb hierher gezogen?« »Deshalb Unsinn. Wie kannst du nur so etwas sagen? Aber es könnte doch gut sein, dass er sich in eine von ihnen verliebt und darum musst du ihm einen Antrittsbesuch machen, sobald er kommt.« »Dazu sehe ich gar keine Veranlassung.« »Warum gehst du nicht mit den Mädchen hin? Oder besser noch, schick sie allein. Sonst wirft Mr. Bingley noch ein Auge auf dich. So hübsch wie sie bist du allemal.«
An dieser Stelle will ich das Gespräch von Mr. und Mrs. Bennet unterbrechen, um gleich zu Anfang auf die Dialogkunst hinzuweisen, von der man bereits hier im ersten von 61 Kapiteln einen Eindruck gewinnt. Die Autorin tut kaum etwas anderes, als ihre Figuren sprechen und handeln zu lassen, und das gilt für das Buch insgesamt. Das heißt, sie verfügt in hohem Maß über die Fähigkeit, die Figuren, statt sie von außen zu beschreiben, im Gespräch zu zeigen und zu charakterisieren. Schon Walter Scott, ihr berühmter und damals berühmterer Zeitgenosse, sprach davon, dass sie den Charakter der redenden Figuren mit dramatischer Wirkung sich entfalten lässt, also wie in einem Theaterstück. Das heißt aber zugleich, Jane Austen bietet keine visuelle Umgebung, wie man das von Flaubert kennt. Nur selten hält sie inne, um das Gesicht oder das Äußere einer Figur zu beschreiben, wie man es von Dickens oder Thackeray kennt. Und fast völlig verzichtet sie auf Kommentare und Reflexionen im Stil von Tolstoi oder Thomas Mann. Alles oder fast alles wird aus der gesprochenen Sprache entwickelt. Sie ist, ganz ähnlich wie bei Theodor Fontane, für Jane Austen der Schlüssel zum Wesen eines Menschen. Wir müssen die Figuren nicht vor Augen sehen, der Autorin genügt es, dass wir sie kennen. Mr. Bennet wird auch ohne äußere Beschreibung und ohne kommentierende Worte als gelassen, humorvoll und schlagfertig erkennbar und seine Frau als eine Person von geringerer Einsicht und einer gewissen Launenhaftigkeit.
Trotzdem, mein Lieber, du musst unbedingt Mr. Bingley besuchen, wenn er eingezogen ist. Das ist mehr, als ich versprechen kann. Aber denk doch an deine Töchter. Was für eine Partie wäre das für eine von ihnen? Du musst einfach hingehen. Wie können wir ihn denn besuchen, wenn du nicht gehst? Du hast zu viele Bedenken. Ich bin überzeugt, Mr. Bingley freut sich über euren Besuch. Ich gebe dir ein paar Zeilen mit meiner herzlichen Zustimmung, diejenige meiner Töchter zu heiraten, die ihnen am besten gefällt. Allerdings muss ich ein gutes Wort für meine kleine Lissy einlegen. Das wirst du nicht tun. Lissy ist keinen Deut besser als die anderen. Wenn du mich fragst, ist sie bei weitem nicht so hübsch wie Jane und bei weitem nicht so vergnügt wie Lydia. Aber immer ziehst du sie vor. Keine von ihnen ist besonders empfehlenswert, antwortete er. Sie sind alle genauso albern und dumm wie andere Mädchen. Nur begreift Lissy etwas schneller als ihre Schwestern. Mr. Bennet, wie kannst du nur über deine eigenen Kinder so abfällig reden? Es macht dir Spaß, mich zu ärgern. Mit meinen armen Nerven hast du wohl gar kein Mitleid. Du missverstehst mich, meine Liebe. Ich habe großen Respekt vor deinen Nerven. Sie und ich sind alte Freunde. Seit mindestens 20 Jahren höre ich dich von ihnen mit großer Besorgnis sprechen. Oh, du ahnst nicht, was ich durchmache.
Mr. und Mrs. Bennet sind ein ungleiches Paar, das seit 23 Jahren die eheliche Auseinandersetzung führt, mit sanfter Ironie auf Seite von Mr. Bennet, mit unsanfter Beharrlichkeit auf Seite seiner Frau. Ihre Lebensbeschäftigung, heißt es einmal, war die Verheiratung ihrer Töchter. So lächerlich das klingen mag, zumal für heutige Ohren, und so beschränkt Mrs. Bennet auch sein mag, sie hat gute Gründe für ihr Verhalten. Das erfährt der Leser etwas später und gleichsam nebenbei.
Mr. Bennets Vermögen bestand fast ausschließlich aus einem Besitz, der 2000 pro Jahr brachte, aber zum Unglück seiner Töchter als unveräußerliches Erbe in Ermangelung von Söhnen einem entfernten Verwandten zufallen würde.
Das ist, wenn man so will, der Schlüsselsatz des Buches, der den ganzen Roman in Gang setzt. Um es nochmal zu verdeutlichen, Mr. Bennets Besitz muss ungeteilt und überdies in männlicher Linie vererbt werden. Witwe und Töchter gehen im Todesfall leer aus. Mehr noch, sie stehen von einem Tag auf den anderen auf der Straße, angewiesen allein auf das schmale Vermögen der Mutter. Das väterliche Erbe fällt dem nächsten männlichen Verwandten zu, mag der Verwandtschaftsgrad auch noch so entfernt sein. So ist es nicht schwer zu verstehen, dass Mrs. Bennet die Verheiratung ihrer Töchter zu ihrer Lebensaufgabe gemacht hat. Die Familie gehört zum ländlichen Kleinadel und lebt bei 2000 Pfund pro Jahr in eher bescheidenen Verhältnissen, wo man sich zwar Hauspersonal, aber zum Beispiel keine Gouvernante für die Erziehung der Töchter leisten kann. Die soziale Differenz zwischen der Familie Bennet und dem vermögenden Adel, dessen Vertreter wir noch kennenlernen werden, bildet einen wichtigen Punkt des Buches, wenn nicht sogar den Angelpunkt, nämlich die Schwierigkeit, die Standesunterschiede zu überwinden. Überdies sind die Bennets keine Amazing Family, keine Musterfamilie. die mit allen ihren Mitgliedern für sich einnimmt. Auf Mr. und Mrs. Bennet, das ungleiche Elternpaar, haben wir bereits einen Blick geworfen. Die Unterschiede setzen sich bei den Töchtern fort. Es sind 5 an der Zahl, im Alter zwischen 15 und Anfang 20. Jane, Elizabeth, Mary, Catherine und Lydia. Auch wenn ihr Vater im soeben gehörten Gespräch erklärte, sie seien alle genauso albern und dumm wie andere Mädchen, so muss man doch die beiden älteren Schwestern, die hübsche Jane und die muntere Elizabeth, auch Lissy genannt, sie ist der Liebling des Vaters, von den jüngeren Schwestern absetzen. Mary, die dritte Tochter, leidet an Lesewut und verdirbt sich die Augen durch ständige Lektüre, während die beiden Jüngsten, Catherine und Lydia, als oberflächlich und sogar ein wenig ordinär beschrieben werden, interessiert vor allem an den Offizieren, die gelegentlich mit ihren Regimentern in Meryton, nahe Longbourn, stationiert sind.
Longbourn war nur eine Meile weit von Meryton. Eine bequeme Entfernung für die jungen Damen, die es meist 3 oder 4 Mal in der Woche hinüberzog, um ihre Tante und die Putzmacherin gleich gegenüber zu besuchen. Die beiden Jüngsten der Familie, Catherine und Lydia, machten diesen Weg am häufigsten. Sie waren oberflächlicher als ihre Schwestern, und wenn es nichts Besseres zu tun gab, dann blieb ihnen am Vormittag nur ein Gang nach Meryton, um Gesprächsstoff für den Abend zu haben. Augenblicklich, welch ein Glück, war ein Regiment der Miliz in der Gegend stationiert worden, das den ganzen Winter über bleiben sollte, und Meryton war das Hauptquartier. Jeden Tag erfuhren sie mehr über die Namen der Offiziere und ihre Verbindungen, und schließlich lernten sie die Offiziere selbst kennen. Sie sprachen von nichts anderem mehr als von ihnen, und Mr. Bingleys riesiges Vermögen, dessen bloße Erwähnung ihre Mutter so in Stimmung versetzte, war in ihren Augen wertlos, wenn man es mit einer Fähnrichsuniform verglich. Als Mr. Bennet eines Vormittags ihren überschwänglichen Berichten zuhörte, bemerkte er ungerührt: »Aus eurer Art zu reden muss ich entnehmen, dass ihr 2 der albernsten Gören weit und breit seid. Ich hatte schon seit längerem den Verdacht, aber jetzt bin ich restlos überzeugt.« »Ich muss mich wirklich wundern, mein Lieber«, sagte Mrs. Bennet, »dass du deine eigenen Kinder so ohne weiteres alberne Göre nennst. Wenn du schon abfällig von irgendwelchen Kindern sprichst, dann nicht von meinen, wenn ich bitten darf.« In diesem, wie ich sagen darf, einzigen Punkt stimmen wir nicht ganz überein, und ich muss dir insoweit widersprechen, als unsere beiden jüngsten Töchter meiner Meinung nach ungewöhnlich dumm sind. Mein lieber Mr. Bennet, ich erinnere mich genau an die Zeit, als auch ich auf rote Uniformen flog, und im Grunde meines Herzens tue ich es immer noch. Und wenn ein schicker junger Oberst mit 5 oder 6.000 pro Jahr eine meiner Töchter haben wollte, würde ich nicht Nein sagen.
Somerset Maugham, an sich ein Bewunderer von Jane Austen, fand die Unterschiede zwischen den 5 Bennet-Schwestern allzu krass. »Ich habe mich gewundert«, schrieb er, »dass Jane Austen dieses Problem nicht umgangen hat, indem sie Elizabeth und Jane als Töchter einer ersten Ehe von Mr. Bennet auftreten ließ und Mrs. Bennet als eine zweite Frau und Mutter der 3 jüngeren Töchter. Aber dann hätte Mr. Bennet nach seiner ersten Ehe mit einer feinen und klugen Frau schon sehr bald eine zweite Ehe mit einer törichten und beschränkten Frau eingehen müssen. Vor allem aber wird es Jane Austens Absicht gewesen sein, die soziale Differenz zwischen der Mittelschicht und dem reichen Adel, die ich vorhin als Angelpunkt des Buches bezeichnet habe, gewissermaßen in die Bennet-Familie selbst zu verlagern. Die wohlgeratenen Töchter Elizabeth und Jane müssen die familiäre Gemeinsamkeit mit den jüngeren Schwestern ertragen, die über keine verfeinerte Lebensart verfügen und die den Verhaltenskodex der guten Gesellschaft leichtfertig missachten. Aber damit greife ich bereits vor, denn zunächst ist von dem Ball zu berichten, mit dem der junge und vermögende Mr. Bingley, der neue Nachbar der Bennets, seinen öffentlichen Einstand in der neuen Umgebung gibt. Er bringt 2 Schwestern mit, eine von ihnen bereits verheiratet, ferner seinen Schwager Mr. Hurst und schließlich einen Freund, den reichen Aristokraten Mr. Darcy.
Mr. Bingley sah gut aus und trat wie ein Gentleman auf. Er hatte gewinnende Züge und ein offenes, natürliches Benehmen. Seine Schwestern waren vornehme Damen von ausgesprochener modischer Erscheinung. Sein Schwager, Mr. Hurst, sah wie ein Gentleman aus, aber das war auch alles. Sein Freund Mr. Darcy hingegen zog schnell die Aufmerksamkeit des Saales auf sich durch seine schlanke, große Gestalt, seine angenehmen Züge, seinen vornehmen Ausdruck und durch das Gerücht, das schon 5 Minuten nach seinem Eintritt in Umlauf war, er habe Einnahmen von 10.000 pro Jahr. Während der ersten Hälfte des Abends wurde er sehr bewundert, aber dann rief sein Benehmen Empörung hervor, welche die Woge seiner Beliebtheit abflauen ließ. Man fand nämlich heraus, dass er stolz war, erhaben über die anwesende Gesellschaft und über die ihm erwiesene Freundlichkeit. Mr. Bingley hatte sich schnell mit allen wichtigen Leuten im Saal bekannt gemacht. Er war lebhaft und zugänglich, tanzte jeden Tanz, ärgerte sich, dass der Ball so früh zu Ende ging und spielte mit dem Gedanken an einen eigenen Ball bei sich in Netherfield. Solche liebenswerten Eigenschaften sprachen für sich. Welch ein Unterschied zwischen ihm und seinem Freund! Mr. Darcy tanzte nur einmal mit Mrs. Hurst und einmal mit Miss Bingley, wollte keiner anderen Dame vorgestellt werden und verbrachte den Rest des Abends damit, im Saal herumzugehen und sich gelegentlich mit seinen Freunden zu unterhalten. Über seinen Charakter war das Urteil gefällt. Er war der hochmütigste, unangenehmste Mann der Welt und alle hofften, er werde nie wieder an einem Fest teilnehmen.
Ich verrate wahrscheinlich kein Geheimnis, wenn ich Mr. Darcy schon hier als eine der beiden Hauptfiguren des Romans zu erkennen gebe. Die andere Hauptfigur und Gegenpol zu Darcy ist Elizabeth, die zweite Bennet-Tochter. Sie ist die eigentliche Protagonistin, durch deren Augen wir das Geschehen überwiegend wahrnehmen. Jane Austen hat eine Reihe von großartigen Frauengestalten geschaffen. Elizabeth Bennet, die Heldin aus Pride and Prejudice, soll der Autorin selber aber am liebsten gewesen sein. Ich muss gestehen, schrieb sie in einem Brief, dass ich sie für eines der entzückendsten Geschöpfe halte, die im Druck erschienen sind. Vielleicht hat Jane Austen in Lissy, in ihrem Mut, ihrem Witz, ihrer Fröhlichkeit und ihrer Vernünftigkeit sich selbst dargestellt. Auch der Film Becoming Jane von 2007, worin Anne Hathaway die Rolle der Schriftstellerin spielt, beruht auf dieser These. Aber das ist eine bloße Vermutung. Wir besitzen nur sehr wenige persönliche Zeugnisse über Jane Austen. Zweifellos ist aber Elizabeth Bennet ein Geschöpf aus ihrem Geist, schlagfertig, klug, schalkhaft, überdies eine gute Beobachterin. Gegenüber Mr. Darcy fasst sie bald eine Abneigung, aus leicht verständlichen Gründen.
Wegen der Knappheit an Männern war Elizabeth gezwungen gewesen, 2 Tänze lang sitzen zu bleiben. Einige Zeit stand Mr. Darcy so nahe bei ihr, dass sie eine Unterhaltung zwischen ihm und Mr. Bingley mithören konnte. »Komm, Darcy«, sagte er, »ich finde, du musst tanzen. Ich kann es nicht leiden, wenn du so albern allein herumstehst. Du solltest wirklich lieber tanzen.« »Das werde ich bestimmt nicht tun. Du weißt ja, wie schrecklich ich es finde, wenn ich meine Partnerin nicht gut kenne. Deine Schwestern tanzen schon, und sonst gibt es keine Frau in diesem Saal, die aufzufordern nicht eine Strafe wäre.« »Sei doch bloß nicht so wählerisch«, rief Bingley. »Noch nie in meinem Leben habe ich so viele nette Mädchen getroffen wie heute Abend. Ehrenwort! Und einige von ihnen sind ausgesprochen hübsch.« »Du tanzt mit dem einzigen hübschen Mädchen im Saal«, sagte Mr. Darcy, indem er der Ältesten der Bennet-Schwestern nachsah. »Ja, sie ist das schönste Mädchen, das ich je gesehen habe. Aber ihre Schwester sitzt gerade hinter dir. Sie ist doch auch sehr hübsch und obendrein sehr nett.« »Welche meinst du?« Und er drehte sich zu Elizabeth um und sah sie an, bis sie seinen Blick auffing. Dann sah er weg und sagte ungerührt: »Sie ist ganz passabel, aber nicht hübsch genug, um mich zu reizen. Im Übrigen habe ich gerade keine Lust, mit Mädchen zu tanzen, die andere Männer haben sitzen lassen.« Mr. Darcy ging weg, und Elizabeth blieb mit nicht gerade warmherzigen Gefühlen ihm gegenüber zurück. Trotzdem erzählte sie die Geschichte sehr anschaulich ihren Freundinnen, denn sie hatte einen ausgeprägten Sinn für komische Situationen.
Das ist eine sehr interessante Feststellung. Elizabeth wird von Mr. Darcy gekränkt und die Situation lässt keinen Zweifel daran, dass die Kränkung bewusst geschieht. Trotzdem kann sie darüber lachen. Sie kann sich von außen betrachten und das Ganze als komische Situation wahrnehmen. Eine seltene und ungewöhnliche Eigenschaft, der wir an ihr immer wieder begegnen werden. Sie ist nicht grüblerisch oder introvertiert, überhaupt nicht selbstbezogen. Einmal heißt es über sie, schlecht gelaunt zu sein, war Elizabeth nicht gegeben. Hinzu kommt, dass der Ball, auf dem ihr diese Kränkung zugefügt wird, für ihre geliebte ältere Schwester Jane ganz anders verläuft.
Der Abend ging für die ganze Familie vergnügt zu Ende. Mrs. Bennet freute sich über die Bewunderung der Gesellschaft von Netherfield für ihre älteste Tochter. Mr. Bingley hatte sogar zweimal mit ihr getanzt und von seinen Schwestern war sie sehr zuvorkommend behandelt worden.
Jane Bennet, die Älteste, ist ebenso hübsch wie ausgleichend. Sie denkt von anderen Menschen immer nur das Beste. Und obwohl sie ihre Gefühle selten preisgibt, kann sie vor Elizabeth nicht verbergen, dass sie sich in Mr. Bingley verliebt hat. Er ist genau, wie ich mir einen jungen Mann vorstelle, sagt sie nach dem Ball. Und Bingley, er geht es nicht anders, wie er seinem Freund Darcy anvertraut.
Zwischen Bingley und Darcy bestand trotz des großen Gegensatzes ihrer Charaktere eine sehr feste Freundschaft. Seine Ungezwungenheit, Offenheit und Anpassungsfähigkeit zogen Bingley zu Darcy hin, obgleich dessen Anlagen keinen größeren Kontrast zu seinen eigenen hätten bilden können. Zu Darcys Ansichten hatte er unbegrenztes Vertrauen und vor seiner Urteilskraft die größte Hochachtung. An Intelligenz war ihm Darcy überlegen, dennoch war er hochmütig, reserviert und anspruchsvoll, und sein Benehmen, wenn auch untadelig, war nicht entgegenkommend. Bingley konnte sicher sein, Sympathie zu finden, wo immer er erschien. Darcy erregte ständig Anstoß. Die Art und Weise, wie beide über den Ball in Meryton urteilten, war bezeichnend dafür. Darcy hatte eine Ansammlung von Leuten von wenig Ansehnlichkeit und Geschmack erlebt. Keinem konnte er auch nur das geringste Interesse abgewinnen. Umgekehrt hatte Bingley in seinem Leben nie angenehmere Leute oder hübschere Mädchen gesehen. Und was Jane Bennet betreffe, ein Engel könne nicht schöner sein.
Nicht verwunderlich also, dass Jane schon bald von Bingleys Schwester und sicher auf seine Veranlassung eine Einladung nach Netherfield erhält. Da Regen zu erwarten ist, soll Jane nach dem Willen ihrer Mutter nicht mit der Kutsche fahren, sondern zu Pferd reiten. Auf den ersten Blick ein befremdlicher Vorschlag, aber es ist das Kalkül von Mrs. Bennet, dass Jane, wenn sie durch Nest ankommt, in Netherfield übernachten muss. Und die Rechnung geht auf. Jane zieht sich sogar eine fiebrige Erkältung zu, die sie eine Woche ans Bett fesselt. Genügend Zeit, um Mr. Bingleys Neigung zu befestigen. Aus Fürsorge für ihre Schwester begibt sich auch Elizabeth auf das Nachbargut, wo sie allerdings bei ihren Gastgebern unter einem Firnis aus Höflichkeit, viel Distanz, noch mehr Hochmut, sogar eine gewisse Kälte entdeckt. Speziell bei Mr. Bingleys gesellschaftlich geschliffenen Schwestern.
Es ging Jane keineswegs besser. Als die Schwestern das hörten, wiederholten sie 3-4 Mal, wie leid es ihnen tue, wie schrecklich sie Erkältungen fänden und wie entsetzlich ungern sie selber krank seien. Und damit war das Thema für sie erledigt. Diese Teilnahmslosigkeit, kaum dass Jane abwesend war, bereitete Elizabeth wenigstens das Vergnügen, ihre ursprüngliche Abneigung bestätigt zu sehen.
Über Mr. Bingleys Schwager heißt es...
Mr. Hurst war ein träger Mensch, dessen Lebenszweck in Essen, Trinken und Kartenspielen bestand und der nichts mehr zu ihr zu sagen wusste, als er festgestellt hatte, dass sie einen Eintopf einem Ragout vorzog.
Jane Austen ist eine Meisterin der erlebten Rede, einer epischen Technik, die damals noch nicht sehr verbreitet war, seither aber die Kunst des Romans in eminenter Weise bestimmt hat und von Autoren wie Flaubert und Henry James später verfeinert worden ist. Sie schildert die Dinge durch die scharfen Augen ihrer Heldin, ohne aber als Autorin die Kontrolle über das Gesehene völlig abzugeben. Das gibt dem Roman einen zuweilen satirischen Zug, den manche Kritiker als Mangel empfunden haben. Man hat an Jane Austens vermeintlicher Nüchternheit Anstoß genommen. Etwa nur eine Generation später Charlotte Bronte, die älteste der drei Bronte-Schwestern, Verfasserin des berühmten Romans Jane Eyre. Ich habe Stolz und Vorurteil gelesen und was fand ich, schrieb sie, einen sorgfältig eingezäunten, hochkultivierten Garten mit sauberen Rändern und zarten Blumen, aber keinen Blick auf eine strahlende, lebhafte Physiognomie, kein offenes Land, keine frische Luft, keinen blauen Hügel, keinen klaren Bach. Charlotte Bronte vermisste in Jane Austens Romanen die Leidenschaften und formulierte damit das Urteil der romantischen Epoche, die dazu neigte, Melodramatik mit Emotionen zu verwechseln. Biografisch gehörte auch Jane Austen in die Epoche der Romantik, deren englische Portalfiguren Coleridge und Wordsworth waren älter als sie. Sie blieb aber vom Geist der Romantik weitgehend unberührt, setzte sogar den damals populären romantischen Schauerroman, die Gothic Novel, in ihren Büchern unter Ironie. Sie selbst war eher eine Nachfahrin des 18., des Aufklärungsjahrhunderts. Sie hatte Fielding gelesen, den unanständigen Fielding, und war geprägt von der klaren, rationalistischen Prosa eines Samuel Johnson. Und zugleich war sie eine Vorläuferin des modernen Romans, etwa in der Ausbildung epischer Techniken. Sonderbar, dass gerade schreibende Frauen ihre ersten Kritikerinnen waren, etwa Margaret Oliphant, die in ihrem Buch English Women in Letters Jane Austen weiblichen Zynismus, ihre kalten Blicke auf das Leben beklagte und sich auch nicht vorstellen konnte, dass so ruhige, kalte und bittere Bücher je populär werden können. Ein Zitat von 1862 aus einer Zeit, als schreibende Frauen wie die Bronte-Schwestern Elizabeth Gaskell oder George Eliot bereits einen hervorragenden Platz in der englischen Literatur erobert hatten. Jane Austen war die erste und älteste in dieser eindrucksvollen Galerie und von allen wahrscheinlich die bedeutendste. Keine Autorin wird heute mehr gelesen als sie. Übrigens ist die Stellung der Frau auch Thema der Gespräche, die Elizabeth Bennet, unsere Romanheldin, bei ihrem Besuch in Netherfield führt, und immer stärker erweist sich Mr. Darcy als ihr spannungsvoller Widerpart.
Es überrascht mich immer wieder, sagte Bingley, woher die jungen Damen die Geduld nehmen, so gebildet zu werden. Alle jungen Damen gebildet, mein lieber Charles? Was soll das heißen? Rief seine Schwester. Ja, alle, finde ich. Alle bemalen Tischchen, sticken Bildchen und knüpfen Täschchen. Ich kenne keine Frau, die das nicht alles kann. Jedenfalls hat noch nie jemand eine Dame erwähnt, ohne zu berichten, wie gebildet sie ist. Deine Liste mit den üblichen Fähigkeiten, sagte Darcy, stimmt genau. Sie trifft auf viele Frauen zu, die Bildung durch nichts anderes als Knüpfen und Malen erwerben. Aber ich kann mich nicht rühmen, unter meinen Bekannten mehr als ein halbes Dutzend Damen zu haben, die wirklich gebildet sind. Dann stellen Sie an eine gebildete Dame aber sehr hohe Ansprüche, bemerkte Elizabeth. Ja, sehr hohe Ansprüche. Natürlich, rief Miss Bingley, Darcys treue Gehilfin, eine Frau muss eine umfassende Kenntnis von Musik, Gesang, Zeichnen, Tanzen und den modernen Sprachen haben, um die Bezeichnung gebildet zu verdienen. Darüber hinaus muss sie das gewisse Etwas in ihrer Stimme und in ihrem Auftreten und Ausdruck haben. All das muss sie auszeichnen, fügte Darcy hinzu. Aber etwas Wesentliches muss noch hinzukommen. Sie muss ihren Horizont durch ausgedehnte Lektüre erweitern. Dann wundert es mich gar nicht, dass Sie nur 6 gebildete Frauen kennen. Ich bin eher überrascht, dass Sie überhaupt welche kennen. Halten Sie so wenig von Ihrem eigenen Geschlecht, dass Sie die Möglichkeit dazu ausschließen? Mir ist jedenfalls eine solche Frau, eine solche Verbindung von Auffassungsgabe und Geschmack und Strebsamkeit und Eleganz, wie Sie sie beschreiben, noch nie begegnet.
Diese Worte von Elizabeth klingen nicht weiblich selbstbewusst, schon gar nicht kämpferisch. Das ist aber die vernünftigste Antwort, die sie unter den gegebenen Umständen geben kann. Somerset Maugham, um auf ihn noch einmal zurückzukommen, vermisste an ihr Gefühlstiefe und schloss von da sogar auf die Autorin Jane Austen. Ich glaube nicht, dass Miss Austen imstande war, stark zu lieben. Wäre sie es gewesen, hätte sie ihre Heldinnen bestimmt mit einer größeren Gefühlstiefe ausgestattet. Ihre Liebe hat nichts Leidenschaftliches. Ihre Neigungen werden durch Umsicht gedämpft und durch Realitätssinn beherrscht. Ich lasse die Behauptung, Liebe müsse immer leidenschaftlich sein, um diesen Namen zu verdienen, hier unkommentiert, aber als Beschreibung treffen die Worte von Somerset Maugham zweifellos zu. Elizabeth Bennet ist umsichtig, realistisch, vernünftig, zugleich aber ist sie mutig, selbstbewusst, sogar keck und bei aller Wohlerzogenheit keine Spur konventionell. So nimmt sie sich zum Beispiel die Freiheit, über den steifen Mr. Darcy zu lachen. Und vielleicht ist es gerade ihr lebhaftes Temperament, das ihn zuletzt aus der Reserve lockt.
Wir sollen Mr. Darcy nicht auslachen dürfen, rief Elizabeth. Dann genießt er Ausnahmerechte. Und ich hoffe, Sie bleiben eine Ausnahme, denn mein Leben wäre ärmer, wenn ich viele solche Freunde hätte. Dazu lache ich viel zu gern. Miss Bingley, sagte Darcy, hält mir mehr zugute, als ich verdiene. Auch die klügsten und besten Männer können von jemandem lächerlich gemacht werden, der vor allem auf einen Witz aus ist. Gewiss, erwiderte Elizabeth, es gibt solche Menschen, aber ich hoffe, ich gehöre nicht dazu. Ich hoffe, das Kluge und Gute mache ich nie lächerlich. Albernheiten und Unsinn, Skurrilitäten und Widersprüche machen mir Spaß, das gebe ich zu. Und ich lache über sie, wo ich kann. Aber ich nehme an, gerade von diesen Schwächen sind sie frei. Vielleicht ist keiner frei davon. Aber mein ganzes Leben lang habe ich mich gerade darum bemüht, Schwächen zu vermeiden, die den Verstand lächerlich erscheinen lassen. Wie zum Beispiel Eitelkeit und Stolz. Ja, Eitelkeit erkenne ich als Schwäche an, aber Stolz. Wer geistige Überlegenheit besitzt, kann auch seinen Stolz immer beherrschen. Elizabeth wandte sich ab, um ihr Lächeln zu verbergen. Ich bin nun völlig überzeugt, dass Mr. Darcy keine Fehler hat. Er gibt es selbst ohne Umschweife zu. Nein, sagte Darcy, so anmaßend bin ich nicht. Ich habe Fehler genug, aber ich hoffe, sie tun meinem Verstand keinen Abbruch. Meine Sympathien lassen sich nicht durch jede Schmeichelei herumkommandieren. Vielleicht könnte man meinen Charakter unversöhnlich nennen. Meine Wertschätzung, einmal verloren, ist für immer verloren. Das nenne ich eine Charakterschwäche, rief Elizabeth. Unversöhnlichkeit ist, weiß Gott, ein dunkler Fleck auf der Seele. Aber Sie haben Ihre Schwäche gut gewählt. Darüber gibt es wirklich nichts zu lachen. Ich glaube, es gibt in jedem Menschen eine Anlage zu irgendeinem Übel, einem natürlichen Defekt, an dem auch die beste Erziehung nichts ändern kann. Und Ihr Fehler ist die Neigung, alle Menschen zu hassen. Und Ihrer, erwiderte er mit einem Lächeln, ist absichtlich, alle misszuverstehen.
Ein Schlüsseldialog. Er macht deutlich, warum das Buch Stolz und Vorurteil heißt. Zum ersten Mal bestimmen diese beiden im Titel des Buches genannten Begriffe nicht nur indirekt die Dialoge der Protagonisten, sie werden hier unmittelbar thematisiert. Mr. Darcy entdeckt Elizabeths Neigung zum Vorurteil und absichtlich in Missverständnis. Und Elizabeth erkennt Mr. Darcys Stolz als Quelle seiner Unversöhnlichkeit. Sie bestärkt sich unentwegt in ihrer nun einmal gefassten Abneigung gegen ihn und er sieht durch diese Abneigung seinen Stolz schmerzlich gekränkt. Das 11. Kapitel, aus dem der eben gehörte Dialog stammt, endet mit dem Satz: Er begann, die Gefahr zu spüren, dass er Elizabeth zu viel Aufmerksamkeit schenkte. Man hat Jane Austens Romane zuweilen mit Theaterstücken verglichen und die Autorin sogar Shakespeares jüngere Schwester genannt, mit Blick auf ihre Fähigkeit, Aktionen und Charaktere aus dem Dialog zu entwickeln. Wären wir in einem fünfaktigen Theaterstück, dann hielten wir jetzt etwa am Ende des ersten Aktes, nach der Exposition. Der Roman ist mit 400 Seiten nicht ganz kurz, aber er geht zügig voran in einer bemerkenswerten Engführung von Handlungsentwicklung und Figurenzeichnung. Während Elizabeth und Mr. Darcy sich einander in Stolz und Vorurteil entfremden oder voreinander verschließen, betreten neue Figuren die Bühne des Romans, voran Mr. Collins, Pfarrer in Hunsford, ein Cousin der Bennets und als nächster Verwandter der mutmaßliche Erbe ihres Besitzes. Brieflich kündigt er seinen Besuch in Longbourn an und nach seinem Eintreffen betrachtet er Haus und Möbel in einer Weise, als wolle er bereits seinen zukünftigen Besitz in Augenschein nehmen. Der Zweck des Besuches ist aber ein anderer.
Mr. Collins war nicht gerade ein vernünftiger Mensch und seine Erziehung oder sein Umgang hatten diesen Geburtsfehler kaum ausgeglichen. Er hatte den größten Teil seines Lebens unter der Aufsicht eines ungebildeten und geizigen Vaters verbracht und während seines Universitätsstudiums hatte er nur die nötige Zahl von Semestern absolviert, ohne irgendwelche nützlichen Bekanntschaften zu schließen. Durch einen glücklichen Zufall war er Lady Catherine de Bourgh empfohlen worden, als die dortige Pfarre gerade vakant war. Und die Ehrfurcht vor ihrem hohen Stand und seine Verehrung für seine Gönnerin mischten sich mit seiner Selbstgefälligkeit, seiner Würde als Geistlichem und seinen Rechten als Pfarrer, so dass sich Stolz und Unterwürfigkeit, Wichtigtuerei und Liebesdienerei in ihm vereinten. Im Besitze eines hübschen Hauses und eines mehr als ausreichenden Einkommens hatte er nun vor, zu heiraten. Und hinter seinem Wunsch, sich mit seinen Verwandten in Longbourn zu versöhnen, steckte deshalb die Absicht, eine der Töchter des Hauses zu wählen, vorausgesetzt, sie wären tatsächlich so hübsch und liebenswürdig, wie man ihm allgemein berichtet hatte. So hatte er sich seine Wiedergutmachung, seine Buße dafür vorgestellt, dass er den Besitz ihres Vaters erbte, und er fand den Plan ausgezeichnet, passend, seiner würdig, unerhört großzügig und völlig selbstlos. Der Anblick der Mädchen brachte seinen Plan nicht ins Wanken. Miss Bennets hübsches Gesicht befestigte ihn vielmehr und schon am ersten Abend war Jane ein für allemal seine Wahl. Der nächste Morgen allerdings machte eine Änderung erforderlich, denn ein viertelstündiges Tête-à-tête mit Mrs. Bennet entlockte ihr unter viel zustimmendem Lächeln und allgemeiner Ermutigung eine Warnung vor genau der Jane, auf die er sich festgelegt hatte. Für ihre jüngeren Töchter gäbe es ihres Wissens keine Hinderungsgründe. Ihre älteste Tochter, das zu erwähnen, halte sie für ihre Pflicht. Ihre älteste Tochter werde sich aber vermutlich bald verloben. Mr. Collins brauchte nur von Jane zu Elizabeth überzuwechseln und das war schnell getan, noch während Miss Bennet das Feuer schürte. Elizabeth, Jane in Alter und Aussehen am nächsten, nahm ihren Platz ein. Mrs. Bennet nahm den Wink beglückt zur Kenntnis und war überzeugt, bald zwei Töchter verheiratet zu haben. Und der Mann, den sie als Erben ihres Hauses noch gestern auf keinen Fall erwähnen mochte, stand nun hoch in ihrer Gunst.
Jane Austens wichtigste Romanfiguren sind in England sprichwörtlich, wie sonst nur die Figuren von Dickens. Ihre wahrscheinlich bekannteste Figur ist der beflissene, verschlagene, höchst unchristliche Pfarrer Mr. Collins, der bei der Wahl seiner Braut nicht gerade wählerisch vorgeht und sich dabei noch brüstet, ein Wohltäter zu sein. Noch heute nennt man einen in unterwürfigem Stil verfassten Dankesbrief in England einen Collins. Natürlich ist Mr. Collins nicht der Mann, Elizabeth Bennets Hand noch gar ihr Herz zu gewinnen, zumal nun ein anderer Mann ihr Interesse geweckt hat, Mr. George Wickham, der als Offizier in ihrer Nähe stationiert ist, und alle anderen potenziellen Bewerber durch Aussehen, Figur, Benehmen, Konversation und Ausdrucksvermögen übertrifft. Nur nebenbei kriegt Elizabeth mit, dass er Mr. Darcy von früher zu kennen scheint und mit ihm offenbar in einem gespannten Verhältnis steht. Beim nächsten Ball in Meryton erfährt Elizabeth auch die Gründe dafür. Das heißt, ohne danach gefragt zu sein, erzählt Mr. Wickham von sich aus, dass sein Jugendfreund Mr. Darcy ihm ein noch von dessen Vater ausgesetztes Erbe verweigert hat und überhaupt schmählich mit ihm umgegangen ist. Elizabeth, von ihrem Vorurteil beeinflusst, sieht keinen Grund, an seinen Worten zu zweifeln.
Sie versank in tiefes Nachdenken und rief nach einiger Zeit aus: Das Patenkind, den Freund, den Günstling seines Vaters so zu behandeln. Sie hätte hinzufügen können: Einen jungen Mann wie sie, dessen Gesicht schon für seine Ehrlichkeit birgt, aber sie begnügte sich mit: Und noch dazu den Freund, mit dem er von frühester Jugend an, wie Sie gesagt haben, so eng verbunden war. Es ist schon erstaunlich, erwiderte Wickham, denn alle seine Handlungen lassen sich auf Stolz zurückführen. Und Stolz war oft sein bester Freund. Seinen Stolz gibt er nie auf, aber unter reichen Leuten ist er tolerant, gerecht, aufrichtig, einsichtig und anständig und vielleicht umgänglich. Geld und Geltung imponieren ihm.
Diese Worte, vor allem der Hinweis auf Darcys Stolz, berühren bei Elizabeth eine vertraute Seite. Wickham, Darcys Intimfeind, verleumdet ihn mit der Klarsicht des Hasses, womit er bei Elizabeth offene Türen einrennt. Elizabeth hat sich inzwischen ein wenig in Mr. Wickham verliebt. Einmal, weil er weit und breit der attraktivste Mann ist, vor allem aber aus Abneigung gegen Mr. Darcy. Deswegen ist sie enttäuscht, dass Wickham auf dem nächsten Ball, der in Mr. Bingleys Haus in Netherfield gegeben wird, nicht erscheint. Sein wahres Motiv ist, dass er Darcy aus dem Wege gehen will. Aber bei Elizabeth, die davon nichts weiß, steigert es nur ihre Abneigung gegen Darcy. Und als Darcy sie dann auch noch zum Tanz auffordert, der Mann, den sie, wie es heißt, um jeden Preis hassen möchte, nimmt sie die Aufforderung aus lauter Verwirrung an.
Als der Tanz begann, staunte sie über die Würde, zu der sie als seine Partnerin aufgestiegen war, und las in den Blicken ihrer Nachbarn, dass sie das Gleiche dachten. Einige Zeit sagten beide kein Wort. Elizabeth begann sich an den Gedanken zu gewöhnen, dass ihr Schweigen die beiden Tänze lang dauern würde, und war entschlossen, es nicht zu brechen. Bis ihr plötzlich einfiel, dass es eine größere Strafe für ihn sein würde, ihn zum Reden zu zwingen, und sie machte eine kurze Bemerkung über den Tanz. Er antwortete und schwieg wieder. Nach einer Pause von einigen Minuten redete sie ihn zum zweiten Male an. Sie sind nun dran, etwas zu sagen, Mr. Darcy. Ich habe etwas über den Tanz gesagt und Sie müssen nun etwas über die Größe des Raumes oder die Zahl der Paare sagen. Folgen Sie immer einem bestimmten Schema, wenn Sie sich beim Tanzen unterhalten? Manchmal. Man muss doch irgendetwas sagen. Es macht einen schlechten Eindruck, wenn wir eine halbe Stunde schweigen. Aber wir sind beide unsozial und schweigsam, am Sprechen nicht interessiert. Es sei denn, wir bilden uns ein, etwas zu sagen, was der Nachwelt als aufsehenerregendes Bonmot überliefert werden kann. Aber das trifft doch auf Ihre Person nicht zu, sagte er. Wie ähnlich es mir sieht, kann ich nicht sagen. Sie halten es sicher für gut getroffen. Es entzieht sich mir, meine eigene Darbietung zu beurteilen. Er gab keine Antwort und sie schwiegen weiter, bis sie durchgetanzt waren. Dann fragte er sie, ob sie und ihre Schwestern oft nach Meryton gingen. Sie bestätigte es und konnte der Versuchung nicht widerstehen, hinzuzufügen: Als sie uns neulich dort trafen, hatten wir gerade eine neue Bekanntschaft gemacht. Die Wirkung war ungeheuer. Er setzte eine noch hochmütigere Miene auf, sagte aber kein Wort. Und so konnte Elizabeth, obwohl sie sich über ihre Schwäche ärgerte, nicht fortfahren. Schließlich machte er wieder den Mund auf und sagte forciert: Mr. Wickham ist durch seine gewinnenden Manieren geschickt darin, Freundschaften anzuknüpfen. Ob sie auch dauern, ist eine andere Frage. Er hat das Pech gehabt, Ihre Freundschaft zu verlieren, erwiderte Elizabeth mit Nachdruck, und zwar auf eine Weise, die er vermutlich sein Leben lang nicht verschmerzen wird. Darcy gab keine Antwort und hatte offenbar das Bedürfnis, über etwas anderes zu sprechen. Wie wär's mit Büchern? Bücher? Oh nein! Ich bin sicher, wir lesen nie dieselben Bücher, jedenfalls nicht mit denselben Empfindungen. Wie schade. Aber wenn das so ist, dann haben wir wenigstens ein Thema gefunden. Wir können unsere verschiedenen Meinungen darüber austauschen. Nein, ich kann im Ballsaal nicht über Bücher reden. Mein Kopf ist voll von anderen Dingen. Sie gehen ganz im Augenblick auf, nicht wahr? Sagte er mit einem zweifelnden Lächeln. Ja, immer, sagte sie, ohne zu wissen, wovon sie redete, denn ihre Gedanken waren ganz woanders, wie aus ihrer plötzlichen Bemerkung hervorging. Ich erinnere mich, Mr. Darcy, dass Sie einmal gesagt haben, Sie seien unversöhnlich, wenn man einmal Ihre Achtung verloren habe. Sie sind hoffentlich sehr vorsichtig dabei, jemanden Ihre Achtung zu entziehen. Das bin ich, sagte er mit fester Stimme. Und Sie lassen sich nicht durch Vorurteile blenden? Ich hoffe nicht. Wer seine Meinung niemals ändert, muss besonders darauf achten, auf Anhieb keine Fehlurteile zu fällen. Darf ich wissen, worauf diese Fragen hinauslaufen? Nur um ein besseres Bild von Ihrer Persönlichkeit zu bekommen, sagte Elizabeth. Ich versuche, Sie besser zu verstehen. Mit oder ohne Erfolg? Sie schüttelte den Kopf. Ich komme nicht recht weiter. Ich höre so verschiedene Urteile über Sie, dass ich weder ein noch aus weiß. Sie sagte weiter nichts und sie tanzten zum zweiten Mal durch die Reihe und trennten sich schweigend. Beide waren unbefriedigt, wenn auch nicht im gleichen Maße. Denn Mr. Darcy hatte immerhin so viel für Elizabeth übrig, dass er ihr bald verzieh und seinen Zorn jemand anderem zuwandte.
Wieder möchte ich auf die Feinheit der Konversation hinweisen. Sie bleibt äußerlich im Rahmen der Konvention und dringt doch bis ins Innerste der Figuren vor. Virginia Woolf hat zwar die Meinung vertreten, dass Jane Austen, wäre sie nicht bereits mit 41 Jahren gestorben, eine Methode erdacht hätte, um nicht nur in Worte zu bringen, was die Menschen sagen, sondern auch, was sie ungesagt lassen. Aber eben das scheint mir ist ihr in dem soeben gehörten Dialog gelungen. Er macht die Gedanken und Gefühle der Figuren kenntlich, aber auch das, was sie vor dem Gesprächspartner und sogar vor sich selbst verschweigen. Darcy versucht, seine wachsende Sympathie für Elizabeth hinter einer steifen Kontenance zu verbergen, und in Elizabeths Abneigung gegen Darcy bleibt ihr Interesse an seiner Person durchgehend spürbar. Wir haben es bei aller äußeren Leichtigkeit mit komplexen, vielschichtigen Charakteren zu tun. Der englische Schriftsteller E.M. Forster, selber ein bedeutender Romancier, von ihm stammen zum Beispiel die Bücher Zimmer mit Aussicht, Howards Ende und A Passage to India. Dieser E.M. Forster hat ein kleines Büchlein mit dem Titel Ansichten des Romans, Aspects of the Novel, verfasst, worin er die Frage aufwirft, wodurch bieten Jane Austens Figuren bei jedem Auftreten ein neues Reizmoment, im Gegensatz zu dem nur in der Wiederholung liegenden Reiz einer Dickens-Gestalt. Warum ergänzen sie sich so gut im Gespräch, holen gegenseitig ihre Konturen schärfer heraus und alles ganz unauffällig? Forster gab die Antwort, dass Jane Austens Gestalten, obwohl kleiner angelegt als die von Dickens, höher organisiert seien. Und er kam zu der Schlussfolgerung, dass die Verfasserin von Pride and Prejudice, anders als Dickens, eine echte Künstlerin war, die sich nie zur Karikatur herablässt. So Forster. Leider ist er nicht völlig frei von der Unart, den einen Autor auf Kosten des anderen zu loben, in diesem Fall also auf Kosten von Dickens, der unter den vielen großen englischen Romanautoren, nimmt man alles in allem, doch wohl der größte ist. Aber an Jane Austen lobt Forster völlig zu Recht die runden Charaktere. Dass sie sich gelegentlich auch zur Karikatur herablässt, ohne dass man darin einen Mangel sehen muss, beweist Mr. Collins, dessen Heiratsantrag Elizabeth nun abzuwehren hat. Keine einfache Aufgabe, denn dieser eingebildete Mensch hält jedes Nein, mag es noch so klar ausgesprochen sein, für ein verkapptes Ja. Diesem hartnäckigen Selbstbetrug kann Elisabeth sich nur durch Flucht entziehen, zum Entsetzen ihrer Mutter, die die ersehnte Hochzeit mit dem Erben von Longbourn bedroht sieht und die nun Mr. Bennet auffordert, in dieser Notlage gegenüber seiner widersetzlichen Tochter ein Machtwort zu sprechen.
Mr. Bennet hob beim Eintritt seiner Frau die Augen von seinem Buch und sah sie mit einem Blick absoluter Unbeteiligtheit an, der sich auch beim Hören ihrer Nachricht nicht im Mindesten änderte. »Es ist mir nicht gegeben, dich zu verstehen«, sagte er, als Mrs. Bennet ihre Rede beendet hatte. »Wovon sprichst du?« »Von Mr. Collins und Lizzie. Lizzie erklärt, sie will Mr. Collins nicht heiraten. Und nun fängt Mr. Collins an, davon zu reden, er will Lizzie nicht heiraten.« »Und was soll ich dabei tun? Der Fall scheint aussichtslos. Du sollst mit Lizzie reden. Sag ihr, du bestehst darauf, dass sie ihn nimmt. Lass sie herunterbitten. Ich werde ihr meine Meinung sagen.« Mrs. Bennet klingelte und Miss Elizabeth wurde in die Bibliothek gebeten. »Komm her, mein Kind«, rief ihr Vater, als sie eintrat. »Ich habe dich wegen einer wichtigen Angelegenheit hergebeten. Wie ich höre, hat Mr. Collins dir einen Heiratsantrag gemacht. Stimmt das?« Elizabeth bestätigte es. »Sehr schön. Und du hast den Antrag abgelehnt?« »Ja, Sir. Sehr schön. Jetzt komme ich zur Sache. Deine Mutter besteht darauf, dass du ihn annimmst. Stimmt das, Mrs. Bennet?« »Ja. Oder ich will sie nicht mehr wiedersehen.« »Du stehst vor einer unglückseligen Entscheidung, Elizabeth. Von heute an wirst du von einem Elternteil verstoßen. Deine Mutter will dich nie mehr sehen, wenn du Mr. Collins nicht heiratest. Und ich will dich nie mehr sehen, wenn du ihn heiratest.«
Da der Leser das ganze Geschehen durch die Augen von Elizabeth Bennet wahrnimmt und nur allzu geneigt ist, ihre Partei zu ergreifen, hat er an der wunderbaren Antwort ihres Vaters seine Freude. Aber man sollte nicht übersehen, dass Mr. Bennet seine Tage meist zurückgezogen in der Bibliothek verbringt, familiär der Maxime laissez-faire, laissez-passer, huldigt, wenig bereit ist, zur Erziehung seiner Töchter beizutragen, obwohl gerade die beiden jüngsten Töchter es bitter nötig hätten. Er panzert sich mit Ironie, wenn nicht sogar mit Zynismus, gegenüber seiner Ehefrau und überhaupt gegenüber den Zumutungen der Welt. Was Mr. Collins angeht, so besitzt auch er einen undurchdringlichen Panzer, nämlich seine Borniertheit. Von Elizabeth abgewiesen, macht er unverzüglich deren bester Freundin Charlotte einen Antrag, der auch zur allgemeinen Überraschung sogleich angenommen wird.
Von Männern und Ehe hatte Charlotte nie viel gehalten. Alles, was sie wollte, war verheiratet sein. Das war die einzige standesgemäße Versorgung gebildeter junger Frauen ohne Vermögen. Und auch wenn man dadurch nicht unbedingt glücklich wurde, war sie doch der angenehmste Schutz gegen Armut. Diesen Schutz hatte sie nun erreicht. Und im Alter von 27 Jahren und ohne je hübsch gewesen zu sein, sonnte sie sich in dem Gefühl, Glück gehabt zu haben.
Partnerwahl und Heirat sind das Grundthema des Romans und dieses Thema wird in vielen Variationen durchgespielt und, um einen Ausdruck Goethes zu verwenden, wiederholt gespiegelt. Es gibt junge Liebespaare und alte Ehepaare, Partnerwahl aus Liebe und aus Berechnung, Verbindungen, die aus Leichtsinn geschlossen werden und andere, die erst nach langen Kämpfen zustande kommen. Solche Kämpfe, innere und äußere, muss Elizabeth mit Mr. Darcy ausfechten. Und obwohl nicht grüblerisch veranlagt, auch mit sich selbst muss sie solche Kämpfe ausfechten. So macht ihr die schnelle Verheiratung ihrer Freundin Charlotte nicht wenig zu schaffen.
Der merkwürdige Gedanke, dass Mr. Collins in 3 Tagen 2 Heiratsanträge gemacht hatte, war nichts im Vergleich dazu, dass der 2. tatsächlich angenommen worden war. Aber obwohl sie immer gewusst hatte, dass Charlottes Vorstellungen von der Ehe mit den ihren nicht übereinstimmten, hätte sie doch nicht für möglich gehalten, dass sie im Ernstfall jede bessere Einsicht äußeren Vorteilen opfern würde. Charlotte als Mr. Collins Frau. Es war eine zu peinliche Vorstellung und der Schmerz, wie eine Freundin sich so erniedrigen und ihre Achtung verspielen könne, wurde noch durch die niederdrückende Überzeugung verstärkt, dass bei dem von ihr gewählten Los auch das bescheidenste Glück nicht zu erwarten war.
Elisabeth hat nicht nur diese Enttäuschung zu verwinden, sondern auch die noch größere, dass Mr. Bingley, der die Neigung ihrer Schwester Jane gewonnen hatte, ohne jeden Abschied sein Gut in Netherfield verlässt und nach London zurückkehrt. Elisabeth ahnt, dass Mr. Darcy bei diesem Rückzug irgendeine Rolle gespielt hat. Einige Zeit später besucht sie ihre Freundin Charlotte, nun die Gattin von Mr. Collins, an ihrem neuen Wohnsitz. Dort ist sie zuweilen Gast im Hause von Lady Catherine de Bourgh, der Collins seine Pfarrei verdankt und die den ganzen Hochmut der Oberklasse zur Schau trägt. Da sie die Tante von Mr. Darcy ist, kann es nicht ausbleiben, dass sie auch ihm, Darcy, zuweilen dort begegnet. Er besucht sie sogar mehrfach im Pfarrhaus. Dann sitzt er minutenlang da, ohne den Mund aufzumachen, und es gelingt ihr nicht, aus seinem Verhalten klug zu werden. Ein weiterer Besuch bringt dann eine überraschende Wendung.
Zu ihrer unaussprechlichen Verblüffung sah sie Mr. Darcy ins Zimmer treten. Er begann sogleich, überstürzt, nach ihrer Gesundheit zu fragen. Sie antwortete ihm kühl, aber höflich. Er setzte sich einen Augenblick zu ihr, stand dann auf und wanderte im Zimmer auf und ab. Nach einem Schweigen von mehreren Minuten trat er erregt auf sie zu und begann: »Vergeblich habe ich mit mir gekämpft. Es nützt nichts. Meine Gefühle lassen sich nicht unterdrücken. Ich muss Ihnen einfach sagen, wie sehr ich Sie bewundere und liebe.« Elisabeth war sprachlos. Sie staunte, errötete, zweifelte und schwieg. Das gab ihm Mut genug, und das Bekenntnis, alles dessen, was er für sie empfand, schon lange für sie empfand, brach aus ihm hervor. Er sprach geschickt, aber er gestand ihr nicht nur seine Liebe, auch sein Stolz machte ihn beredt, und das Bewusstsein ihrer sozialen Unterlegenheit, die Überzeugung, dass familiäre Hindernisse seiner Neigung im Weg standen, wurde mit Leidenschaft vorgetragen. All das war nicht dazu angetan, seiner Werbung zum Erfolg zu verhelfen. Zwar war Elisabeth für das Kompliment, das die Liebe eines solchen Mannes bedeutete, nicht unempfänglich, aber je mehr seine Ausdrucksweise sie empörte, umso mehr löste sich ihr Mitgefühl in Wut auf. Er sprach zwar von seinen Ängsten und Befürchtungen, aber sein Gesicht drückte vollkommene Selbstsicherheit aus. Auch dieser Umstand war dazu angetan, sie noch ärgerlicher zu machen, und als er schwieg, stieg ihr die Röte ins Gesicht und sie sagte: »In einem Fall wie diesem gehört es sich wohl, sich dankbar zu zeigen für die zum Ausdruck gebrachten Gefühle, aber ich kann es nicht. Ich habe um Ihre gute Meinung nie gebeten und Sie haben sie zweifellos höchst ungern gestanden. Es tut mir leid, Ihnen Schmerz bereitet zu haben. Die Rücksichten, die Sie so lange gehindert haben, Ihre Zuneigung zu gestehen, werden Ihnen sicher auch dazu verhelfen, diesen Schmerz ohne Schwierigkeiten zu überwinden.« Mr. Darcy, der am Kaminsims lehnte und sie unverwandt ansah, schien ihre Worte mit einer Mischung aus Verärgerung und Überraschung aufzunehmen. Er wurde blass vor Wut und seine Erregung drückte sich in jedem Gesichtszug aus. Schließlich sagte er mit erzwungener Ruhe: »Und das ist die einzige Antwort, mit der beehrt zu werden, ich erwarten darf?« »Ich könnte ebenso gut fragen«, erwiderte sie, »warum Sie mir sagen, dass Sie mich gegen Ihren Willen, gegen Ihre Einsicht und sogar gegen Ihren Charakter lieben. Aber ich habe noch andere Gründe. Glauben Sie im Ernst, dass ich mich dazu hätte durchringen können, den Mann zu heiraten, der das Glück einer geliebten Schwester vielleicht für immer zerstört hat?« Als sie diese Worte sagte, wechselte Mr. Darcy die Farbe. »Können Sie leugnen?« wiederholte sie. Mit vorgetäuschter Ruhe sagte er: »Ich habe nicht den Wunsch zu leugnen, dass ich alles in meiner Macht Stehende getan habe, um meinen Freund von ihrer Schwester zu trennen, und dass ich auf meinen Erfolg stolz bin. Ihm habe ich einen besseren Dienst erwiesen als mir.« Diese Sätze waren nicht dazu angetan, sie zu versöhnen. Aber es ist nicht nur diese Angelegenheit, fuhr sie fort, auf die sich meine Abneigung gründet. Ihr wahrer Charakter hat sich mir in dem Bericht enthüllt, den ich vor vielen Monaten von Mr. Wickham erhalten habe. Was haben Sie zu diesem Fall zu sagen? »Sie scheinen großen Anteil an den Sorgen dieses Herrn zu nehmen«, sagte Darcy erregt, während ihm das Blut wieder in die Wangen stieg. »Wer kann ihm sein Mitgefühl versagen?« »Und das«, rief Darcy, während er mit schnellen Schritten das Zimmer durchmaß, »ist die Meinung, die Sie von mir haben?« »Aber ich verabscheue jede Art von Unehrlichkeit. Erwarten Sie, dass ich über die Gewöhnlichkeit Ihrer Verwandten in Entzücken ausbreche?« Dass ich mich zu der Hoffnung beglückwünsche, mich an Menschen familiär zu binden, deren soziale Stellung so auffällig unter meiner eigenen ist? Elizabeth fühlte ihren Ärger mit jedem Augenblick wachsen, aber sie gab sich alle Mühe, ihre Fassung zu wahren, als sie sagte, »Sie sind im Irrtum, Mr. Darcy. Die Art und Weise Ihres Antrags erspart mir die Skrupel, die die Ablehnung Ihrer Werbung mir gemacht hätte, wenn Sie sich wie ein Gentleman aufgeführt hätten.« Sie sah ihn bei dieser Bemerkung auffahren und fügte hinzu, »Sie hätten mir einen Heiratsantrag auf keine Weise machen können, die mich verlockt hätte, ihn anzunehmen.« Wieder stand ihm die Verblüffung im Gesicht geschrieben und er sah sie mit einem ungläubigen und gedemütigten Ausdruck an. »Sie haben wahrhaftig genug gesagt, Madame. Ich habe Ihre Gefühle vollständig begriffen und muss mich nur noch für meine eigenen schämen. Entschuldigen Sie, dass ich Ihre Zeit in Anspruch genommen habe, und nehmen Sie meine besten Wünsche für Ihr Glück und Ihre Gesundheit entgegen.« Und mit diesen Worten verließ er hastig das Zimmer, und im nächsten Augenblick hörte Elizabeth ihn die Tür öffnen und das Haus verlassen.
Mit dem 34. Kapitel und dem abgewiesenen Heiratsantrag ist die Peripetie des Buches erreicht, der Wendepunkt. Und es gibt uns Gelegenheit, innezuhalten, um einen Blick auf die Autorin Jane Austen zu werfen. Sie wurde 1775 geboren, ein Jahr bevor Amerika sich mit der Unabhängigkeitserklärung vom englischen Mutterland losriss. Sie war das Kind eines Pfarrhauses und erhielt ihre Erziehung hauptsächlich durch den Vater. Die Familie Austen, dazu gehörten 6 Brüder und eine Schwester, ist an sich sehr interessant für die obere Mittelschicht in England. Oder wie Somerset Maugham ist auch so für den unteren Rand der oberen Mittelschicht. Einzelne Mitglieder findet man später in Jamaika oder Indien, in Englands Kolonien. Andere kämpfen bei Trafalgar. Aber die Familie ist so weit verzweigt, dass wir ihren Spuren hier nicht weiter folgen können, angesichts von 33 Enkeln und 101 Urenkeln in den beiden nächsten Generationen. Mit 19 Jahren beginnt Jane Austen zu schreiben. Einige Frühwerke sind erhalten und belegen ihre ungewöhnliche Begabung. Voran der Briefroman Lady Susan, mit dem sie den großen Briefromanautoren der vorausgehenden Epoche, Richardson, Rousseau, Goethe, zuzurufen scheint, was ihr könnt, das kann ich auch, aber auf 100 Seiten statt auf 500. Die erste Fassung von Stolz und Vorurteil schreibt sie um 1797, 22 Jahre alt, vielleicht als Briefroman, wir wissen es nicht, ihr Vater versucht, das Manuskript zum Druck zu befördern, aber vergeblich. Jane Austen lässt sich dadurch nicht entmutigen. Ihre literarische Obsession zeigt sich darin, dass sie unentwegt weiterschreibt, trotz mehrfacher Umzüge der Familie, zunächst nach Bath, dann nach Southampton, schließlich nach Chawton, alles Orte in Hampshire. Der letzte Umzug im Jahre 1809. In Chawton geht Jane Austen daran, die frühen Manuskripte umzuschreiben, nach dem Zeugnis ihres Bruders Henry heimlich, angeblich auf einem kleinen, runden Tisch und auf Papierzetteln, die sie rasch weglegen oder unter einem Löschblatt verstecken kann. Niemand soll es bemerken. Eine knarrende Tür gibt das Warnsignal, wenn jemand kommt. Unter diesen Umständen schrieb sie in wenigen Jahren die 6 vollendeten und 2 unvollendeten Romane, mit denen sie heute als die große Chronistin Englands am Ende des 18. und am Anfang des 19. Jahrhunderts gilt, in der Epoche, die man Regency nennt, weil damals der Prince of Wales die Regierungsgeschäfte für den kranken König Georg III. Führte. Jane Austens Genie blieb ihrer Familie zu Lebzeiten und noch lange nach ihrem Tod verborgen. Selbst ihre Neffen und Nichten wussten nicht, wer die Autorin der Bücher war, die sie mit so großer Begeisterung lasen. Henry Austen, ihr Bruder, schrieb rückblickend, auch der größte Ruhm hätte sie nicht dazu bringen können, eine Schöpfung ihrer Feder mit ihrem Namen zu versehen. Tatsächlich trug ihr erstes veröffentlichtes Buch, Sense and Sensibility von 1811, auf der Titelseite lediglich die Autorenangabe By a Lady. Und auch die folgenden Bücher verwiesen immer nur auf das jeweils zuletzt erschienene. Und erst die bereits posthum publizierten Romane Northanger Abbey und Persuasion gaben das Geheimnis der Autorschaft preis. Durch eine biografische Notiz des Bruders, worin die Schwester als bescheiden und freundlich beschrieben wird, aber ohne große literarische Ambition. Größeren Wert legte der Bruder auf die abschließende Feststellung, sie war ein durch und durch religiöser und frommer Mensch und ihre theologischen Ansichten entsprachen genau denen der englischen Hochkirche. In der Kathedrale von Winchester wurde sie 1817 begraben, die Grabplatte verschweigt, dass sie Schriftstellerin war. Angesichts der Familienlegende fällt es schwer, sich Jane Austen als konkrete Person vorzustellen. Dazu wissen wir einfach zu wenig über sie. Nur ihre älteren Schwester Cassandra gegenüber, sie hieß Cassandra, dieser Name gehörte zur Familientradition, nur Cassandra gegenüber äußerte sie sich freimütig in zahlreichen Briefen über ihre Hoffnungen und, wenn das Gerücht wahr ist, über die eine große Liebe oder Liebesenttäuschung ihres Lebens. Aber, um nun Virginia Woolf zu zitieren, als Miss Cassandra Austen alt wurde und der wachsende Ruhm ihrer Schwester sie ahnen ließ, eine Zeit könnte kommen, da Fremde neugierig forschen und Gelehrte spekulieren würden, verbrannte sie schweren Herzens jeden Brief, der ihre Neugier hätte befriedigen können und verschonte nur, was ihr zu unwichtig erschien, um interessant zu sein. Also tatsächlich ist sehr wenig auf uns gekommen, gerade genug, um der Spekulation ein weites Feld zu eröffnen unter der Überschrift Becoming Jane. Es gibt aber auch genügend Kristallisationsmasse zu Themen wie weibliche Identität und weibliches Schreiben. Jane Austens Ruf als Schriftstellerin ist in England kontinuierlich gewachsen, seit Walter Scott als erster ihr Loblied sang. Diese junge Dame hat ein Talent, wie ich es so wunderbar noch nie erlebt habe. Das große Wow-Wow beherrsche ich auch, aber der feine Pinselstrich, der gewöhnliche Dinge und Figuren durch die Wahrheit der Beschreibung und der Empfindung interessant macht, der ist ihr zu eigen. Alfred Tennyson, Englands Nationaldichter, fuhr an die südenglische Küste, um Jane Austens Romanschauplätze in Augenschein zu nehmen. Und 50 Jahre später publizierte Rudyard Kipling, der Verfasser der berühmten Dschungelbücher, eine Erzählung mit dem Titel The Janeites, worin englische Offiziere eine Art Jane Austen-Brüderschaft begründen. Darüber steht als Motto die Verse:
Jane lies in Winchester, blessed be her shade. Praise the Lord for making her, and her for all she made. And while the stones of Winchester or Milsom Street remain, glory, love and honor unto England's Jane.
Ich habe das versucht ins Deutsche zu bringen oder in Verse zu bringen. Jane liegt in Winchester, Segen ihrem Grab und dankt dem Herrn, der sie erschuf und ihr für was sie tat. Solange die Steine von Winchester und Milsom Street bestehen, Ruhm und Lieb und Ehre bleibe England's Jane. Man ist nicht ganz sicher, ob man hier England oder Jane betonen soll, England's Jane oder England's Jane, weil ja Jane die englische Form des Namens Johanna ist und Johanna von Orléans, die Anführer der Franzosen, war in einem hundertjährigen Krieg, der gegen England geführt wurde. Und nun wurde Jane Austen also zu England's Jane ernannt. Das wäre eine mögliche Lesart dieser Verse. Jetzt aber wieder zurück zum Roman. Die Zurückweisung seines Antrags bringt Darcy dazu, sich gegenüber Elizabeth in einem langen Brief zu erklären. Vor allem vertraut er ihr an, was noch kein anderer weiß, dass Wickham keineswegs zu bedauern sei. Er habe vielmehr durch Glücksspiel und unsteten Lebenswandel das ihm überlassene Geld durchgebracht und sogar versucht, Darcys erst 15-jährige, ihm als Vormund anvertraute Schwester Georgiana zu entführen. Elizabeth ist durch seine Erklärungen beschämt und erkennt, wie sehr sie ihn vorurteilen. Man könnte auch sagen, einem Stolz anderer Art befangen war, ohne indes die Ablehnung seines Heiratsantrages zu bedauern. Im folgenden Sommer reist sie mit Verwandten in die Grafschaft Derbyshire, wo auch Mr. Darcys Landsitz Pemberley liegt. Da der Hausherr abwesend sein soll, lässt Elizabeth sich von ihrer Tante dazu überreden, Pemberley einen Besuch abzustatten. Wenn sie geglaubt hatte, Mr. Darcy sei ihr mittlerweile gleichgültig geworden, hat sie sich aber selbst getäuscht. Auf dem Weg hält sie aufgeregt nach den Wäldern von Pemberley Ausschau und, wie es zuletzt heißt, als sie in den Park einbogen, vibrierte sie vor Erregung.
Der Park war riesig und bot viel Abwechslung. Sie begannen ihre Fahrt an einem der tiefsten Punkte und fuhren eine ganze Zeit lang durch einen schönen Wald, der sich weithin vor ihnen erstreckte. Eine halbe Meile ging es langsam bergauf, dann befanden sie sich unvermutet auf dem Gipfel einer beträchtlichen Anhöhe, wo der Wald aufhörte und unmittelbar den Blick auf Pemberley freigab, das an der anderen Seite des Tals lag. Es war ein großes, prächtiges Steingebäude, das sich an den Abhang lehnte und von einer Reihe bewaldeter Hügel eingerahmt wurde. Davor war der ohnehin breite Fluss so kunstvoll zu einem kleinen See erweitert worden, dass die Anlage einen völlig natürlichen Eindruck machte. Seine Ufer waren weder begradigt noch überladen. Elizabeth war begeistert. Sie hatte noch nie ein Fleckchen Erde gesehen, das die Natur mehr verwöhnt hatte und dessen natürliche Schönheit so wenig durch schlechten Geschmack verschandelt worden war. Sie bewunderte alles aus vollem Herzen, und in diesem Augenblick wurde ihr klar, was es bedeuten musste, Herrin von Pemberley zu sein. Und von all dem, dachte sie, hätte ich die Herrin sein können? In diesen Räumen könnte ich schon jetzt zu Hause sein. Statt sie als Fremde zu besichtigen, könnte ich sie mit Freude als mein Eigentum betrachten und meine Tante und mein Onkel in ihnen als Besucher willkommen heißen. Aber nein, brachte sie sich zur Vernunft, unmöglich. Mein Verkehr mit meinem Onkel und meiner Tante wäre abgerissen. Ich hätte sie gar nicht einladen dürfen.
Diesmal ist es Elizabeth, die sich die soziale Differenz der Familien bewusst macht. Und sie gerät in größte Verlegenheit, als sie plötzlich dem Herrn von Pemberley gegenübersteht, der früher als erwartet von einer Reise zurückgekehrt ist. Mr. Darcy scheint sich dagegen über das überraschende Zusammentreffen zu freuen. Er verhält sich höflich, verbindlich und liebenswert nicht nur gegenüber Elizabeth, sondern auch gegenüber ihrer weniger präsentablen Verwandtschaft. Dann aber von dem Ausflug nach Hause zurückgekehrt, erhält Elizabeth die Nachricht, dass ihre jüngste Schwester Lydia mit Wickham durchgebrannt und in London untergetaucht ist. Damit steht der Ruf der ganzen Bennet-Familie auf dem Spiel. Und nun schaltet sich, vorerst ohne Wissen Elizabeths, Darcy ein, indem er Lydia und Wickham in London ausfindig macht und Wickham durch Zahlung einer größeren Summe dahin bringt, Lydia zu heiraten. Elizabeth erfährt als einzige von Darcys Einmischung. Sie wird sich ihrer Zuneigung zu ihm bewusst und auch der Vorurteile, in denen sie bisher befangen war. Nur hat Lydias Eskapade, wie sie fürchtet, die Vorbehalte Darcys gegenüber einer Verbindung verstärkt. Das Gegenteil trifft aber zu. Darcy wirkt auf seinen Freund Bingley ein, sich wieder Elizabeths Schwester Jane zuzuwenden. Und nun, heißt es, waren die Bennets die glücklichste Familie auf Erden. Dann aber erscheint in Longbourn ein hoher und unerwarteter Besuch, nämlich Darcys Tante Lady Catherine de Bourgh. Sie kommt in eigener Person und sie wünscht mit Elizabeth, die gar nicht weiß, was sie davon halten soll, ein Gespräch unter vier Augen zu führen. Dazu zieht man sich in eine Laube im Garten der Bennets zurück.
Sobald sie das Gehölz erreichten, begann Lady Catherine folgendermaßen. Sie werden sich denken können, Miss Bennet, warum ich die Reise hierher gemacht habe. Elizabeth sah sie mit ungeheuchelter Verblüffung an. Sie irren durchaus, Madame. Ich habe keine Ahnung, wie ich zu der Ehre Ihres Besuches komme. Miss Bennet, erwiderte die Frau Baronin mit Ärger in der Stimme, Sie sollten wissen, dass ich mit mir nicht spaßen lasse. Auch wenn Sie es vorziehen, unaufrichtig zu sein, ich bin es nicht. Vor zwei Tagen erreichte mich ein beunruhigender Bericht. Mir wurde zugetragen, dass Miss Elizabeth Bennet wahrscheinlich bald mit meinem eigenen Neffen, Mr. Darcy, getraut wird. Obwohl ich sicher bin, dass das nicht im Bereich des Möglichen liegt, bin ich sofort hierher aufgebrochen, um Sie meine Einstellung wissen zu lassen. Wenn es Ihrer Meinung nach unmöglich ist, sagte Elizabeth vor Staunen und Ärger errötend, dann frage ich mich, warum Sie die weite Reise auf sich genommen haben. Ich bestehe darauf, dass Sie dem Gerücht auf der Stelle widersprechen. Ihre Reise nach Longbourn, sagte Elizabeth kühl, wird dem Gerücht eher neue Nahrung geben, wenn es tatsächlich im Umlauf ist. Wollen Sie damit sagen, dass Sie nichts davon wissen? Wissen Sie nicht, dass es schon überall herum ist? Ich habe nie davon gehört. Und können Sie auch versichern, dass es unbegründet ist? Ich behaupte nicht, ebenso offen wie Frau Baronin zu sein. Sie können Fragen stellen, ob ich sie beantworte, entscheide ich. Das ist ja unerhört. Miss Bennet, ich bestehe auf eine Antwort. Hat mein Neffe Ihnen einen Heiratsantrag gemacht? Frau Baronin haben selbst erklärt, dass es unmöglich ist. Miss Bennet, ich bin diesen Ton nicht gewohnt. Ich habe einen Anspruch darauf, die Herzensangelegenheiten meines Neffens zu erfahren. Aber Sie haben keinen Anspruch darauf, meine zu erfahren. Eins wollen wir klarstellen. Die Verbindung, die Sie die Anmaßung haben anzustreben, wird niemals stattfinden. Nein, niemals. Mr. Darcy ist mit meiner Tochter verlobt. Wenn es so ist, haben Sie keinen Anlass anzunehmen, dass er mir einen Antrag machen wird. Lady Catherine stutzte einen Augenblick. Widerspenstiges, dickköpfiges Mädchen, hören Sie mir schweigend zu. Meine Tochter und mein Neffe sind wie füreinander geschaffen. Ihr Vermögen auf beiden Seiten ist riesig. Sie sind füreinander bestimmt und was soll sie nun auseinanderbringen? Die Ambitionen einer jungen Frau ohne Familie, Beziehungen und Vermögen? Muss man das dulden? Wenn Sie wüssten, was gut für Sie ist, dann würden Sie nicht das Milieu verlassen wollen, in dem Sie aufgewachsen sind. Ich hätte nicht den Eindruck, dieses Milieu zu verlassen, wenn ich Ihren Neffen heiratete. Er ist ein Gentleman, ich bin die Tochter eines Gentlemen, insofern sind wir ebenbürtig. Das stimmt. Sie sind die Tochter eines Gentlemen, aber wer ist Ihre Mutter? Wer sind Ihre Onkel und Tanten? Glauben Sie, ich kenne Ihre Lebensumstände nicht? Wie meine familiären Verbindungen auch sein mögen, sagte Elizabeth, wenn Ihr Neffe nichts dagegen hat, können Sie ihnen doch gleichgültig sein. Sagen Sie mir ein für alle Mal, sind Sie mit ihm verlobt? Elizabeth konnte nicht anders, als nach kurzer Überlegung zu sagen, nein. Lady Catherine war offensichtlich erfreut. Und versprechen Sie mir, eine solche Verbindung auch nicht in Zukunft einzugehen? Das Versprechen kann ich nicht geben. Ich werde nicht abreisen, bevor Sie mir die Zusicherung gegeben haben, die ich verlange. Und ich werde sie niemals geben. Durch eine so unsinnige Forderung lasse ich mich nicht einschüchtern. Ich muss Sie deshalb bitten, mich mit dem Thema nicht weiter zu belästigen. Nicht so hastig, wenn ich bitten darf. Ich bin auch keineswegs am Ende. Ich bin durchaus gut informiert über das schamlose Verschwinden Ihrer jüngsten Schwester. Und solch ein Mädchen soll die Schwägerin meines Neffen werden? Gütiger Gott, was bilden Sie sich ein? Soll die reine Luft von Pemberley so verpestet werden? Sie können nun weiter nichts mehr zu sagen haben, antwortete Elizabeth empört. Sie haben mich auf jede denkbare Weise beleidigt. Ich möchte jetzt ins Haus zurückgehen. Und sie erhob sich. Auch Lady Catherine stand auf und sie gingen auf das Haus zu. Die Baronin war außer sich. Sie kaltherziges, egoistisches Mädchen. Sind Sie sich nicht darüber im Klaren, dass eine Verbindung mit Ihnen ihn in den Augen aller Welt ruinieren muss? Lady Catherine, ich habe nichts weiter zu sagen. Und Sie sind also entschlossen, ihn zu heiraten? Ich habe nichts dergleichen gesagt. Ich bin nur entschlossen, im Interesse meines Glücks zu handeln, ohne Rücksicht auf Sie oder irgendjemanden, der ebenso wenig mit mir zu tun hat. Und das ist Ihr letztes Wort? Na schön. Ich weiß nun, was ich zu tun habe. Bilden Sie sich nicht ein, Miss Bennet, dass Ihr Ehrgeiz sich auszahlt. Ich bin nur gekommen, um mir ein Bild von Ihnen zu machen. Ich dachte, Sie seien vernünftig, aber verlassen Sie sich darauf. Ich werde mich durchsetzen.
Elizabeth verteidigt ihren persönlichen Anspruch auf Glück und weist die hochmütigen Forderungen von Lady Catherine zurück, auch wenn diese weit davon entfernt ist, klein beizugeben. Hinter dem individuellen Konflikt ist natürlich der Standeskonflikt erkennbar, der nie an Bedeutung verliert, auch wenn das Problem auf die Ebene des Psychologischen und Moralischen verlagert wird. Das ökonomische Interesse, das die Figuren leitet, schimmert immer durch. Von jeder Romanfigur erfahren wir das jährliche Einkommen. Es wird genau in englischen Pfund beziffert. Der amerikanische Kritiker Max Scorer hat Jane Austen deswegen die erste marxistische Erzählerin, the first Marxist novelist, genannt, was sicher eine Übertreibung ist. Aber ihre Romane sind keineswegs nur die herrliche Spitzenklöppelei aus dem Handarbeitskorb, die Wladimir Nabokov darin erkennen wollte. Man hat oft mit kritischem Unterton gesagt, Jane Austen habe die Wirklichkeit, die historische Wirklichkeit ihrer Zeit ignoriert und die großen Ereignisse, die in ihre Lebenszeit fallen, etwa die Französische Revolution und den Aufstieg und Fall Napoleons, feinsäuberlich aus ihren Büchern herausgehalten. Und das trifft wirklich zu. Auch die soziale Frage, der Sklavenhandel, das Elend der Landbevölkerung, die Entstehung des Proletariats, frühkapitalistische Ausbeutung, Kinderarbeit, all diese Themen, die nur 20 Jahre später bei Dickens eine so große Rolle spielen, dringen in Jane Austens Romanwelt nicht vor. Diese Welt, die Jane Austen persönlich kannte, war die einzige, die sie darstellen konnte. Dazu brauchte es keine Jahreszahlen und auch keine äußeren historischen Bezüge. Three or four families in a country village is the very thing to work on, heißt es in einem Brief Jane Austens kurz nach Beendigung von Stolz und Vorurteil. Es genügt zu wissen, dass wir uns in einer bestimmten Gesellschaftsschicht im südlichen England des, am Ende des 18. Jahrhunderts bewegen. In diesem zugegebenermaßen engen Rahmen verliert Jane Austen nicht eine Sekunde aus den Augen, was man die gesellschaftlichen Bedingungen nennt. Sie kennt sie auf das Genaueste. Sie ist ein Muster an Realismus. Realismus ist ein schillerndes Wort. Hier bedeutet es zugleich, dass die Romanwirklichkeit mit großer Lebendigkeit dargestellt ist. Man verliert keinen Augenblick das Interesse daran. Der englische Dichter Winston Hugh Orton, er hat für Stravinsky und Benjamin Britten und Hans-Werner Henze Operntextbücher geschrieben und war zeitweise der Schwiegersohn Thomas Manns, wenn auch nur um der Tochter Erika Mann ein Visum in den 30er Jahren für England zu besorgen. Dieser Winston Hugh Orton stellte Jane Austen in Hinsicht auf Realismus weit über einen Roman Großmeister oder Weltmeister wie James Joyce. Als Huldigung an sie dichtete er die Verse Beside her, Joyce seems innocent as grass. An English spinster of the middle class reveals so frankly and with such sobriety the economic basis of society. Neben ihr wirkt Joyce unwissend wie Gras. Ein englisches Frauenzimmer aus der Mittelklasse enthüllt so offen und mit solcher Nüchternheit die ökonomische Grundlage der Gesellschaft. wie sehr die Gesellschaft zu Jane Austens Zeit und wie wir wissen noch lange danach eine Klassengesellschaft war, dürfte der zuletzt gehörte Dialog zwischen Elizabeth und Lady Catherine deutlich gemacht haben. Das 56. Kapitel, worin diese Auseinandersetzung geschildert wird, wieder als langer, dramatisch zugespitzter Dialog, ist neben dem 34. mit dem Heiratsantrag das berühmteste Kapitel des Buches. Dann nehmen die Dinge eine ganz andere Wendung als von Lady Catherine erhofft. Gerade Elizabeths Widerstand gegen Lady Catherine flößt Darcy neue Hoffnung ein, sie doch noch zu gewinnen. Er sucht sie in Longbourn auf und jetzt endlich gestehen die beiden einander ihre Zuneigung. Es gibt keinen förmlichen Heiratsantrag und das Gespräch lässt jetzt durchaus die Deutung zu, dass eigentlich Elizabeth die treibende Kraft ist. Unvermeidlich ist, dass die beiden auf den ersten gescheiterten Heiratsantrag zu sprechen kommen. Die eigenen Versäumnisse und Fehler werden im Gespräch nicht ausgeklammert.
Wir wollen uns nicht darüber streiten, wer an dem Abend mehr Schuld hatte, sagte Elizabeth. Genau besehen war weder mein noch ihr Verhalten einwandfrei. Aber unser beider Benehmen hat sich hoffentlich inzwischen gebessert. So leicht kann ich mir nicht verzeihen, erwiderte Darcy. Die Erinnerung an das, was ich damals gesagt habe, mein Verhalten, meine Ausdrucksweise, sind mir noch jetzt und seit vielen Monaten unaussprechlich unangenehm. Ich werde Ihren Vorwurf nie vergessen, hätten Sie sich mehr wie ein Gentleman aufgeführt. Sie können sich nicht vorstellen, wie dieser Satz mich verfolgt hat, obwohl es lange gedauert hat, bis zu der Einsicht, wie angebracht er war. Ich hatte nicht erwartet, dass Sie sich so getroffen fühlen würden. Und das glaube ich gern. Ich werde Ihren Gesichtsausdruck nie vergessen, als Sie sagten, ich hätte meinen Antrag auf keine Weise machen können, die Sie verlockt hätte, ihn anzunehmen. Bitte wiederholen Sie nicht, was ich gesagt habe. Die Erinnerungen führen zu nichts. Glauben Sie mir, ich schäme mich Ihrer seit langem. Darcy erwähnte seinen Brief. Hat er Sie gleich zu einer besseren Meinung von mir bewegt? Denken Sie nicht mehr an den Brief. Bekehren Sie sich zu meiner Philosophie. Denken Sie an die Vergangenheit nur, wenn sie mit angenehmen Erinnerungen verbunden ist. Dieser Art von Philosophie kann ich nicht folgen. Sie haben mir die Leviten gelesen. Das war hart, aber gut. Ich kam zu Ihnen, ohne an dem Erfolg meines Antrags zu zweifeln. Sie haben mir gezeigt, wie wenig meine Überheblichkeit ausreichte, eine Frau zu gewinnen, die gewonnen zu werden verdient.
Stolz und Vorurteil hat wie die meisten Romane von Jane Austen ein Happy End, wenn auch ein eher unkonventionelles, getaucht in sanfte Ironie. Tatsächlich geht es bei dieser Autorin fast immer um Happiness in Marriage, was manche für den Ausdruck einer begrenzten Weltsicht halten. Besonders Intellektuelle mokieren sich gern darüber. In diesem Sinn sind die Romane Jane Austens durchaus märchenhaft. In der Geschichte des Romans spielen sie schon dadurch eine bedeutende Rolle, dass sie diese Gattung unzweifelhaft als Kunstform behandelt hat, in aller äußeren Leichtigkeit, mit straffer Disziplin und großer Kunstfertigkeit. Das war um 1800 nicht selbstverständlich. Für diese Romantechnik, sagt man, sei erst Flauberts Madame Bovary das entscheidende Datum, da dieser Schriftsteller an jeder Seite, an jeder einzelnen Zeile gearbeitet habe, wie ein Lyriker am Vers eines Gedichtes. Aber wenn das zutrifft, dann hat Jane Austen für die Entwicklung des Romans einige wichtige Schritte getan. Hinsichtlich der Komposition lässt sie wenig zu wünschen übrig, und sie entwickelt ihre Erzählungen so selbstverständlich, in ihrem Realismus so präzise und lebendig, dass sie durchweg den Eindruck der Mühelosigkeit erweckt. Und die Dialoge haben die Qualität eines guten Theaterstücks. Sie weisen auch eine epigrammatische Intonation auf und wirken doch ganz natürlich. Und alles geschieht mit großer Bewusstheit. In einem Brief von Jane Austen heißt es, ich muss an meinem besonderen Stil festhalten und meinen besonderen Weg gehen. Und obwohl ich damit vielleicht nie Erfolg haben werde, so bin ich doch überzeugt, dass ich auf jedem anderen Weg scheitern würde. dass sie ihre Welt so restlos beherrscht, hat zuweilen den Vergleich mit Shakespeare nahegelegt, auch wenn man zugeben muss, dass ihre Welt viel schmaler und begrenzter ist.
Zum Triumph für ihre mütterlichen Gefühle wurde der Tag, an dem Mrs. Bennet sich von ihren beiden sympathischsten Töchtern trennen musste. Mit welchem Entzücken und Stolz sie danach Mrs. Bingley besuchte und von Mrs. Darcy erzählte, kann man sich leicht ausmalen. Könnte ich nur im Interesse ihrer Familie hinzufügen, dass ihr in Erfüllung gegangener Lieblingswunsch, so viele Töchter vorteilhaft zu verheiraten, die glückliche Nebenwirkung gehabt hätte, sie für den Rest ihres Lebens zu einer vernünftigen und informierten Frau zu machen. Aber vielleicht blieb sie auch zum Glück für ihren Mann, der an solch ungewohntem häuslichen Frieden gar keinen Gefallen gefunden hätte, eine immer noch gelegentlich nervöse und unverhindert einfältige Frau. Mr. Bennet vermisste besonders seine zweite Tochter sehr. Seine Vorliebe für sie lockte ihn öfter aus dem Haus als sonst. Er fuhr mit Vergnügen nach Pemberley, vor allem, wenn er am wenigsten erwartet wurde.
Zum Schluss ein Wort über Jane Austen in Deutschland. Zu ihren Lebzeiten kannte man ihren Namen hierzulande nicht. Da war er ja selbst in England fast unbekannt. Als erstes Buch wurde immerhin 1822, bereits 5 Jahre nach ihrem Tod, Persuasion ins Deutsche übersetzt. Unserem nach allen Seiten hin offenen Land war es vorbehalten, sich schon früh große Teile der Weltliteratur zugänglich zu machen. Jane Austen gehörte allerdings nicht dazu, und zwar für 1,5 Jahrhunderte. Theodor Fontane, an englischer Literatur immer lebhaft interessiert, erwähnt ihren Namen nicht. So wenig wie die großen Autoren der nächsten und übernächsten Generation, also Thomas Mann, Heinrich Mann, Hermann Hesse, Robert Musil, Kafka und so weiter. Ihre Werk- und Briefausgaben habe ich vergeblich nach dem Namen Jane Austen durchforscht. Das kann nicht verwundern, denn die erste neuere Ausgabe eines ihrer Romane erschien erst 1939. Das war Stolz und Vorurteil, unter dem Titel Elizabeth and Darcy. Auch danach ging es nur stockend weiter. Und erst seit den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts wird das Werk der Autorin mit einer gewissen Systematik übersetzt und hat eine wachsende Zahl von Lesern und vor allem von Leserinnen gefunden. 1988 erschien die erste deutsche Jane Austen-Biografie, 1997 folgte eine zweite. Und heute ist Jane Austen nicht nur in der angelsächsischen Welt, sondern auch bei uns eine regelrechte Kultfigur. Vor allem, wenn ich es richtig sehe, dank der Verfilmungen, für die ihre Bücher mit dem obligatorischen Marriage-Plot sich so gut eignen, keines mehr als Stolz und Vorurteil. Seit 1952, seit dem Jahr, in dem die junge Queen Elizabeth den englischen Thron bestieg, die war damals kaum weniger alt als die Elizabeth Bennet des Romans, hat die BBC diesen Roman alle 10 Jahre in 9 jeweils 6-teiligen Fernsehserien produziert, die letzte mit Jennifer Ely und Colin Firth. Jane Austen ist, wie gesagt, Kult, nicht nur im Film, auch in Büchern. Jeffrey Eugenides, letzter Roman, Die Liebeshandlung, heißt im Original, viel zutreffender, The Marriage Plot, und gibt sich schon im Titel als moderne Version des Jane Austen-Modells zu erkennen. Und 2011 erschien in England ein neuer Roman der alten, inzwischen verstorbenen Krimi-Dame P.D. James, der Pride and Prejudice unter dem Titel Death Comes to Pemberley weiterdichtet. Bei uns ist jetzt nur noch der Schluss des Buches nachzutragen.
Lady Catherine war über die Heirat ihres Neffen außerordentlich indigniert, aber mit der Zeit überredete Elizabeth ihren Mann dazu, eine Versöhnung anzustreben. Und nachdem seine Tante sich noch ein bisschen geziert hatte, vergaß sie ihren Unmut und geruhte ihn in Pemberley, trotz der Verpestung seines Parks durch die Anwesenheit einer solchen Herrin, ihre Aufwartung zu machen. Georgiana, Darcys Schwester, wohnte jetzt ständig auf Pemberley. Sie bewunderte Elizabeth außerordentlich, obwohl sie zu Anfang nur mit bestürztem Staunen zuhörte, wie Elizabeth auf ihre temperamentvolle, ironische Art mit ihrem Bruder sprach. Er, der ihr immer so viel Respekt eingeflößt hatte, dass sie sich kaum traute, ihn gern zu haben, war nun vor ihren Augen die Zielscheibe unverhohlenen Spotts. Sie machte Erfahrungen, die ihr noch nie begegnet waren. Elizabeth brachte ihr bei, dass eine Frau sich mit ihrem Mann Freiheiten erlauben kann, die ein Bruder seiner mehr als 10 Jahre jüngeren Schwester nicht immer zugesteht.